In dieser Late Night Show geht es um den neuen 2024 Dungeon Masters Guide für die 5. Edition von Dungeons & Dragons. Das ist ausnahmsweise mal wieder eine Late Night Show von unterwegs, und zwar ein bisschen weiter unterwegs. Wir sind in Nordengland bei Lumley Castle in der Nähe von Newcastle, weil ich bei D&D in der Castle die letzten 3 Tage eine Kampagne geleitet habe. Und dabei habe ich unter anderem den neuen Dungeon Masters Guide schon verwendet. Oh, yeah. Oh, we're talking about the Dungeon Masters Guide. It's a guide to Dungeon Masters like B. Dave, who stumbled in front of a camera. Well, I don't know if he needs it. He's a great Dungeon Master anyways. Und die letzten 3 Tage habe ich das Buch tatsächlich auch schon zum Einsatz gebracht. Und wir werden jetzt mal genauer reinschauen, ihn vergleichen mit der letzten Ausgabe. Was ist anders? Was ist neu? Was kann die Weltbeschreibung, die da drin ist, von Earth, von dem Greyhawk-Setting, also dem ersten Setting, das für Dungeons & Dragons geschrieben wurde, von Gygax selber? Und braucht man es? Ist, glaube ich, die wichtigste Frage. Braucht man es, wenn man Dungeons & Dragons spielen will? Das Buch selber sagt, dass man es braucht. Und wir versuchen mal, eine vernünftige Einschätzung zu geben.
Wir haben die Location gewechselt, von einer Burg in einer Bibliothek von England zurück nach Deutschland. Wir haben hier gerade Let's Plays aufgenommen in der fantastischen Bibliothek in Wetzlar, und jetzt dürfen wir hier noch nach der Flucht des Publikums unsere Rezension fertig aufnehmen. Also, der neue Dungeon Masters Guide. Er enthält größtenteils die gleichen Inhalte und das gleiche Material wie der alte Dungeon Masters Guide, mit ein paar Abweichungen. Wir haben außerdem das ganze Zeugs einfach mal ein bisschen umstrukturiert bekommen, und das ist in den meisten Fällen eine positive Veränderung. Wir steigen direkt ein mit: Was macht eine Spielleitung eigentlich? Das ist nicht viel anders als in dem letzten Buch, nur etwas mehr gezielt für Leute geschrieben, die tatsächlich überhaupt das erste Mal Rollenspiel spielen. Also es ist wirklich für Leute, nicht die schon Rollenspiel spielen und die hier gesagt bekommen sollen, was macht man bei Dungeons & Dragons spezifisch als Spielleitung, sondern ein: Oh, du hast das mal gesehen, hier ist, was dein Job ist. Und es ist tatsächlich recht freundlich geschrieben, durchaus auch mit so grundlegenden Tipps wie: Teil durchaus die Aufgaben am Tisch, du musst nicht alles wissen. Wenn du möchtest, kannst du auch mal mogeln, was Würfelwürfe angeht, und so weiter und so fort. Da ist jetzt nichts groß dabei, was irgendwie das Rad neu erfindet. Das ist alles, ich würde sagen, auf einem semi-modernen Stand. Hat natürlich schon eine gewisse Ausrichtung darauf, dass man Dungeons & Dragons als nicht ganz so crunchy, sondern mehr als eine fließende Erzählung vielleicht verwenden will. Durchaus mit so Sachen wie: Nicht jeder Kampf muss bis zu Ende gehen, und so weiter und so fort. Weniger oldschooliges Spielen, sondern, wie gesagt, semi-modern. Es ist jetzt kein großer Schritt irgendwie in Richtung krass mehr Player-Empowerment oder sonst solche Sachen, sondern einfach, ja, eine relativ unproblematische Einheitssache, mit der man die meisten Dinge spielen können wird von den Ansprüchen, die eine Runde mitbringt. Dann gibt es ein Kapitel Running the Game, in dem das Ganze noch erweitert wird. Wie genau entscheide ich denn, was für eine Schwierigkeit ich für eine Probe haben möchte? Wie beschreibe ich den Ausgang davon? Wie kann man in einer Gruppe arbeiten, wenn mehrere Spielleitungen sich die Klinke in die Hand drücken und man hin und her wechselt? Wie mit NSCs umgehen, und so weiter und so fort? Und dann das für mich umfangreiches Kapitel, wie man einen Kampf gestaltet und ihn umsetzt. Auch da nicht wirklich groß was Neues. Es gibt dann noch eine Sammlung von weiteren Materialien für Sonderfälle, wie zum Beispiel: Wie handle ich eine Verfolgungsjagd ab? Wie gehe ich mit unterschiedlichen Gefahrenquellen und Schadensquellen um? Und wie gestalte ich NSCs und verwende sie? Da sind auch so Sachen drin wie Belagerungswaffen und wie man das ausspielt. Die meisten von diesen Inhalten sind so oder zumindest sehr ähnlich schon im alten Dungeon Masters Guide. Aber was zumindest meines Vergleichs nach neu ist, auch wenn das ziemlich anstrengend ist, diese Bücher wirklich direkt miteinander zu vergleichen, weil quasi alles den Platz gewechselt hat, in einem anderen Kapitel gelandet ist, einen anderen Namen bekommen hat und so weiter, sind Regeln für Mobs, bei denen man gar nicht erst würfeln muss. Wenn also eine Gruppe gegen eine ganze Horde an niedrigstufigen bzw. mit einer niedrigen Herausforderungsstufe versehenen Gegnern kämpft, dann kann man einfach schauen und die Werte vergleichen in einer Tabelle und dann sagen, bei der Rüstungsklasse deines Helden werden die 10 Kobolde, die verzweifelt auf dich draufhauen, da wird nur einer von denen überhaupt treffen. Das heißt, man würfelt nicht 10-mal, sondern man guckt einfach auf die Tabelle und sagt, so oft oder manchmal auch gar nicht. Da wird natürlich die Wahrscheinlichkeit einfach ein bisschen runtergedampft. Aber ich habe das schon verwendet, die Mob-Regeln in meiner Dungeons and Dragons in a Castle-Runde. Und das hat auf jeden Fall Zeit gespart bei größeren Schlachten, die am Ende der epischen Kampagne dann aufkamen. Es gibt ein Kapitel dafür, wie man Abenteuer schreibt. Das ist ziemlich grundlegend. Da kommen jetzt auch keine neuen großen Designideen bei raus. Und vieles davon ist auch schon bekannt aus dem alten Guide. Ebenso Creating Campaigns. Was hier nicht wirklich drin ist, ist ein Überblick darüber, wie man Worldbuilding betreibt. Im alten Dungeon Masters Guide gab es durchaus ein, wie kann ich denn meine Welt gestalten, was für Götter und was für muss ich mir überlegen, für Magie und sonst irgendetwas. Stattdessen ist hier eine Weltvorstellung drin von Greyhawk. Das ist das Setting von Gary Gygax, einem der Erschaffer von Dungeons & Dragons selber, das jetzt zum 50. Geburtstag hier nochmal drin abgedruckt worden ist, obwohl es inzwischen nicht mehr das bekannteste und beliebteste von den klassischen und kanonischen Settings ist. Dieses Kapitel hat nicht ganz 30 Seiten bekommen, weil es gar nicht so viel Raum ist, um eine ganze Welt vorzustellen. Und deswegen ist der Schwerpunkt auch auf der freien Stadt Greyhawk, die dem ganzen Setting den Namen gegeben hat. Und dann werden die Regionen drumherum ein bisschen vorgestellt. Das ist aber alles ausgesprochen knapp gehalten. Und ich muss leider sagen, auch nicht wirklich sehr mitreißend. Es wird zwar mal gesagt, hier könnte man High Fantasy ansiedeln und hier könnte es diese Story geben, aber ansonsten ist es einfach eine Kavalkade an Fantasy-Namen, die teilweise auch etwas bizarr sind, die an einem vorbeizieht. Und die Texte sind zu knapp und zu einfach informationskonzentriert geschrieben, als dass sie irgendwie Flair entfalten könnten. Das ist ein bisschen schade. Und diese Beschreibung von Greyhawk wird etwas halbherzig genutzt, um da in ein paar Kästen reinzuschreiben, hier in Greyhawk ist das so und so gemacht und in deiner Welt könntest du das anders machen. Das heißt, der Worldbuilding-Teil wird im Grunde mit Greyhawk abgedeckt und dann müssen wir damit leben. Dafür ist der Kosmologie-Teil etwas größer. Da geht es darum, was ist in der Standardversion des Multiversums von Dungeons & Dragons eigentlich überhaupt da, an Ebenen und Zwischenebenen, wo sind die Götter, wo sind die Dämonen, wo sind die Teufel. Da ist einmal die Übersicht und hier ist der Schwerpunkt auf der Radkosmologie, die auch nochmal mehr hervorgehoben wird. Da haben wir Illustrationen, die teilweise schon in dem Planescape-Setting drin waren, nochmal verwendet, weil Sigil auch eine zunehmend wichtigere Rolle spielt in dieser Darstellung der Kosmologie. Auch wenn ein bisschen so am Rande gesagt wird, es könnte auch anders sein, die Sachen könnten auch an einem großen Baum angeordnet sein oder es könnten auch weniger Ebenen sein, du könntest das Ganze anders abhandeln. Aber hier ist die sozusagen offizielle Version. Das ist einmal so abgehandelt und dann gibt es einfach mal dem Alphabet nach einzelne Ebenen und Orte. Die sind teilweise etwas ausführlicher als die Beschreibungen derselben Orte und Begebenheiten und auch mit ein paar Änderungen im Vergleich zum alten Dungeon Masters Guide. Gerade so Sachen wie die verschiedenen Ebenen des Abyss, wo die Dämonenlords unterwegs sind, oder die Ebenen der Hölle haben zusätzliche Absätze spendiert bekommen und teilweise etwas andere Beschreibungen. Asmodeus hat größere Hörner. So tiefgehend sind die Veränderungen größtenteils. Aber das ist tatsächlich ein ziemlich brauchbarer Multiversums-Guide. Dann geht es um Schätze. Und das, was da drin steht, ist größtenteils aus dem alten Band schon bekannt. Der wichtigste Part hier und wahrscheinlich auch der wichtigste generell für Spielleitungen, die das Buch nutzen wollen und keine absolute Händchen-Halten-Aktion brauchen, um zu wissen, was sie da tun, das ist der Part mit den magischen Gegenständen. Einleitend ein bisschen so, wie kann man auch magische Gegenstände selber gestalten? Was können sie für Sonderfähigkeiten haben? Wo kann man sie finden? Was könnte für ein Fluch auf ihnen liegen oder was für Nebenwirkungen haben sie? Und dann einfach eine lange alphabetische Liste mit angenehm vielen Illustrationen, auch wenn man die meisten von ihnen schon kennt. Und hier habe ich verglichen, Alles, was im alten Dungeon Master's Guide drin war, ist, soweit ich das verglichen habe, hier auch mit drin. Plus noch ein paar neue Sachen an sehr speziellen Waffen, wie Black Razor, ein sehr, sehr seltenes Schwert, oder eine besondere Zwergenaxt. Teilweise ist es aber auch nur so, dass einige Gegenstände aus der Liste wohin anders ausgelagert sind, weil es gibt nochmal ein paar ganz besondere, mächtige Bücher, die ursprünglich woanders waren und jetzt darin gelandet sind. Also alles ist noch da, es ist teilweise aber an einem anderen Ort. Und alles, was ich direkt verglichen habe, hatte auch immer noch dieselben Regeln und Werte, nur waren die teilweise auch ein bisschen anders aufgeteilt, wie zum Beispiel beim Zwergengürtel, also dem Gürtel des Zwergenseins, wird erst erwähnt, was man bekommt generell und dann erwähnt, was man bekommt, wenn man kein Zwerg ist, und die Informationen waren einfach anders aufgeteilt. Also alles davon wurde angefasst, aber vieles davon nur minimal. In der Regel aber hat es dazu geführt, dass die Texte übersichtlicher geworden sind und die Informationen ein bisschen besser aufnehmbar sind. Weniger Fließtext, mehr Kästen, mehr Absätze, mehr hervorgehobene Worte, die dem Auge Halt bieten und einen sofort dorthin führen, wo die wichtigen Sachen dazu stehen. Ein ganz neues Kapitel sind die Bastionen. Da geht es darum, dass eine Spielergruppe oder auch einzelne Spielende für ihre Charaktere einen Zufluchtsort haben und ausbauen können. Man startet mit einer gewissen Grundausrüstung und ein paar besonderen Räumen, die davon abhängen, was für eine Klasse man spielt. Und die besonderen Räume schaltet man tatsächlich auch erst in der eigenen Charakterprogression frei. Das heißt, alle paar Stufen hat man Zugriff auf weitere Dinge, die man einrichten kann in seiner Festung. Die grundlegenden Sachen, sowas wie Schlafsäle oder Räume, in denen Leute irgendwie üben können, die kann man einfach mit Gold kaufen und damit auch die Bastion vergrößern. Es gibt ein paar Ideen, wie das Ganze aussehen kann, aber ansonsten ist dieser Abteil des Buches extrem mechanisch. Mit ab dieser Stufe gibt es das, das kann folgende Größe haben und du kannst diesen Befehl geben, damit die Leute einen Gegenstand, der folgende Fähigkeiten hat, herstellt. Und dann wird ein bisschen beiläufig gesagt, ja, und du kannst den Leuten, die da wohnen und leben und arbeiten, auch Namen und Persönlichkeiten geben, aus unserem Abschnitt, wo es darum geht, NSCs zu gestalten. Aber das ist einfach, das fühlt sich an wie auf einem Bildschirm in einem alten Taktik- oder Strategiespiel klicken und dann Sachen ausbauen. Ich denke da so ein bisschen auf Heroes of Might and Magic, wo ich meine Stadt ausbaue. Es gibt sogar auch eine Reihe von Bildern, wie eine Burg weitergebaut werden kann, als eine Bastion, die sehr stark daran erinnert. Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute damit echt Spaß haben, aber da muss man selber noch eine Menge reinstecken, um dem Ganzen ein Eigenleben zu geben. Ansonsten ist es einfach nur eine Reihe von Zahlen. Wir sind an dieser Stelle schon bei den Appendices angekommen und hier ist noch eine weitere Neuerung. Es gibt einen Lore-Glossar, also eine Liste von Begriffen, die erklärt werden. Und das sind in erster Linie Namen von Orten und von Wesenheiten. Das ist etwas kurios, was darin erwähnt wird. Ich kann verstehen, dass da Dämonenlords oder sehr mächtige Kreaturen und Magier wie Tascha oder Mordenkainen drin vorkommen. Aber da ist auch Melina drin, was einfach nur eine Elfin mit chaotischer Magie, mit wilder Magie ist aus den Comics, die irgendwie, zumindest in meiner Wahrnehmung, keine so welterschütternde Rolle gespielt hat, dass man sie im Glossar erklären muss. Aber ich glaube, dass der Glossar in erster Linie angelegt wurde mit dem Gedanken, oh, wenn irgendjemand einen Text hier in dem Buch liest und da kommt ein Name vor, aber es ist nicht der Abschnitt, in dem erklärt wird, was sie ist, dann wird die Person vielleicht hier hinten nachschlagen können. Das heißt, es sind in erster Linie die Begriffe von Orten und Kreaturen, die in diesem Buch auch eine Rolle spielen, werden hinten nochmal aufgenommen oder Dinge, die man vielleicht irgendwo in einem anderen Band oder in einem Comic aufgeschnappt hat. Aber es ist kein allumfassender Lore-Glossar, das auf jeden Fall nicht. Das heißt, die Lösung, die wahrscheinlich die meisten Spielleitungen inklusive mir nutzen, ist weiterhin die Fan-Wikis zu verwenden, die online sind und die all diese Wesenheiten, auch Melina, aber vor allen Dingen die Dämonen, die Magier, die Götter, die historischen Gestalten sehr ausführlich beschreiben. Da gibt es mehrere verschiedene, die das tun. Es gibt einen weiteren Appendix mit Karten. Da sind einfach ein paar Standardorte, die man vielleicht verwenden will. Ein Drachenhort, eine Festung, ein Tempel und dergleichen, eine Kneipe aufgeführt, sodass man sie direkt aus dem Buch heraus verwenden kann, wenn man gerade spontan irgendwas einschieben muss. Und damit sind wir schon beim Index angekommen. Ich freue mich immer, wenn ein Buch einen Index hat. Die paar Einträge, die ich überprüft habe, haben auch funktioniert und zu Orten im Buch geführt, die Sinn ergeben haben mit dem, was ich gesucht habe. Und dann bleibt mir noch eines zu erwähnen, was ich positiv hervorheben möchte. In dem Buch verstreut, aber am Ende nochmal zusammengefasst, sind Tracking Sheets. also Seiten, die übrigens auch sehr niedlich gestaltet sind, immer mit etwas süßen Babyversionen von Monstern und Wesenheiten, die für ein SL geeignet sein sollen, um bestimmte Punktekonten, Zustände und dergleichen einmal festzuhalten. Oh, die sind hinten nicht nochmal drin. Entschuldigung. Sie werden nur in der Übersicht vorne nochmal aufgeführt an dieser Stelle. Die sind im Buch verteilt. Das heißt, man muss dann hier vorne nachschlagen, um zu schauen, auf welcher Seite sie sind, um sie auch finden zu können. Auf Seite 14 hier soll das erste davon sich verstecken. Und das ist eine Übersichtsseite für die Game Expectations. Also was man in einer Session Zero, wenn man mit den Leuten spricht, in die Charaktere macht und eine Kampagne vorbereitet oder so, ausfüllen könnte. Was wollen wir? Was würden wir uns wünschen für unsere Charaktere? Was möchten wir nicht, dass im Spiel vorkommt? Auf welchem Epic-Level möchten wir spielen und so etwas? Und hier ist ein süßer kleiner Beholder. Und so dementsprechend geht es weiter durch das Buch durch mit verschiedensten Themen, die damit abgehandelt werden können. Und das finde ich tatsächlich eine ganz gute Idee, die sich rauskopieren zu können und damit einfach schon mal eine Vorlage zu haben. Falls ich abgelenkt bin, liegt das daran, dass ein anderes süßes Monster gerade sich unter meinem Stuhl durchgedrückt hat. Jetzt gibt es für Reiseplanung noch, für die Übersicht für verschiedene NPCs, wie eine Siedlung sich weiterentwickeln kann, ein Campaign Journal, eine Übersicht über die Charaktere, die die Spielleitung verwaltet, über die Konflikte, die in einer Kampagne aufkommen, eine Übersicht über die magischen Gegenstände, die eine Gruppe hat und eine Übersicht für die Bastion. Insgesamt ist das Buch eine Verbesserung, finde ich, zum alten Dungeon Masters Guide. Die Bastionen in der Form hier finde ich extrem trocken, aber ich glaube, dass sie durchaus helfen können, einen solchen Part zu bespielen. Und es gibt Leute, die sehr viel Spaß daran haben, ihre eigene Wohnung auszugestalten. Die Übersichtsseiten sind eine gute Idee. Die Texte sind zugänglicher geschrieben und deutlich übersichtlicher aufbereitet. Wie gesagt, sehr viel weniger reiner Fließtext, Unterbrechungen, Zwischenüberschriften, hervorgehobene Worte, die es einem ermöglichen, auf der Seite auch schnell zu erfassen, wo die Informationen sind, die man sucht. Und auch Spielbeispiele drin, die relativ anschaulich verdeutlichen, wie Entscheidungen getroffen werden können und was der Job einer Spielleitung ist. Braucht man das Buch? Wenn ihr schon erfahrene Spielleitungen seid, braucht ihr das Buch genau aus einem Grund wirklich, wegen der magischen Gegenstände. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie deswegen auch in diesem Buch drin sind, damit man als Spielleitung, auch wenn man schon Ahnung hat, es sich auf jeden Fall kaufen wird. Denn die Regel-Edge-Cases, die hier abgehandelt werden, wie Verfolgungsjagden oder so etwas, die werden ohnehin an den wenigsten Spieltischen meiner Erfahrung nach tatsächlich benutzt. Und ich habe inzwischen mit sehr vielen Leuten, die zu Hause oder sogar professionell D&D leiten, geredet und kaum jemand schlägt diese Kapitel jemals auf und nutzt sie. Also im Grunde ist das eine sehr hübsche, glorifizierte Verpackung für eine Liste von lustigen magischen Gegenständen. Aber ist es ein schlechtes Buch gleichzeitig? Nein. Ich glaube, es ist eine bessere Heranführung an das Thema Spielleiten, als es der letzte Dungeon Masters Guide war, aber definitiv auch nicht die beste auf dem Markt. Da es nur ganz wenige Dinge unter den magischen Gegenständen sind, die hier neu oder wirklich anders sind als in dem alten Band, kann man, denke ich, den alten Dungeon Masters Guide für diesen Zweck auch einfach so weiter nutzen. Dann wäre das vor allen Dingen für euch interessant, wenn ihr die Bastion-Regeln verwenden wollt und darauf zurückgreifen. Seid ihr ganz neu bei Dungeons & Dragons und wollt frisch anfangen, die Spielleitung zu übernehmen, dann braucht ihr das Buch, denke ich, schon. Es ist dafür eine gute Stütze. Wenn ihr es schon länger macht, werdet ihr nichts Neues daraus lernen, denke ich, sondern höchstens ein bisschen schöner aufbereitete Tools dafür in die Hand bekommen, wie die Tracking Sheets. Und wenn ihr generell mit Rollenspiel einsteigt, es gibt einige Bücher, die sich nur mit Spielleiten beschäftigen. Es gibt Essay-Sammlungen. Es gibt zum Beispiel auch ein Buch von mir über Spielleiten, Spielleiterwillkür. Also es gibt sehr viele Wege, sich solche Informationen zu holen, aber wenn ihr einsteigen wollt und vor allen Dingen auch mit Leuten spielen wollt, mit dem großen gemeinsamen Nenner der Szene, denn mit Dungeons & Dragons können die meisten Leute was anfangen, auch dann ist das ein sinniger Band für euch. Das sind am Ende 7,5 von 10 möglichen Punkten für ein brauchbares, aber in den meisten Fällen nicht nötiges Buch. Und wenn ihr euch noch fragt, ob die Tatsache, dass Greyhawk hier als Setting drin vorgestellt wird, wenn auch knapp, bedeutet, dass Greyhawk zum Standard-Setting ab jetzt wird mit den 2024-Regeln, Nico hat die Gelegenheit einer Pressekonferenz, einer Online-Pressekonferenz genutzt und nachgefragt, ob das so sein wird, und die Antwort war nein. Greyhawk ist hier drin als eine Respektsbekundung zum 50. Geburtstag von Dungeons & Dragons und eben um nebenher in ein paar Kästen noch zu sagen, oh, das ist ein Beispiel für folgende Worldbuilding-Themen, die ihr auch anders angehen könntet. Wahrscheinlich werden weitere Dinge sich eher auf andere Settings konzentrieren, beziehungsweise einzelne Abenteuer relativ agnostisch sein, wo man sie hinpackt. Wir hatten ja eine Reihe von Abenteuern schon, die zwar sagten, ah, eigentlich spielt das auf Earth, beziehungsweise in Greyhawk, aber ihr könnt das genauso gut in den Forgotten Realms ansiedeln. Und wenn wir Kampagnen hatten, dann waren sie in den Forgotten Realms verortet. Das war's. Eine monothematische Sendung heute. Aber es gab auch einiges dazu zu sagen. Es ist, glaube ich, auch nicht unwichtig, über diese Bücher zu reden, weil sie sehr viele Leute erreichen. Ich hoffe, wir haben euch helfen können damit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dann. Tschüss.
Und die Wache, die mit Obis engaged ist, würde ich mit Poison Spray einmal angreifen. Mhm.
Mit einer natürlichen Eins aber nicht.
Nein.
Hast du was an der Unterlippe? Hast du was?
Aber du hast heroische Inspiration, weil du ein Mensch bist.
Ja, die nutzen wir dann doch direkt.
Weil alle Menschen inspiriert aufwachen.
Das ist noch eine Eins.
Falls ihr euch fragt, warum sie von der Schule geflüchtet ist.
Ich hab jetzt Prüfungsangst.
Lottos, ja. Ich war nie richtig eingeschrieben in der Schule.